SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Zusammenhalten für die Kultur heißt es heute auf SWR 2. Und auch das Lesenswert Magazin unterstützt Schriftstellerinnen und Initiativen aus der Region. Heute sind deshalb die aus Ulm stammende Autorin Verena Güntner und der Backnanger Autor Kai Wieland in der Sendung zu Gast. Außerdem erfahren wir, wie es mit Hölderlin 2020 weitergeht. Danach aber schauen wir auch noch einmal über die aktuell geschlossenen Grenzen hinweg, lesen eine Geschichte, die aus einem südafrikanischen Baobab-Baum heraus erzählt wird. Und wir hören, wie Autorinnen und Autoren im Corona-gebeutelten Italien auf die Krise reagieren. Die Musik dazu kommt vom Album Akrobat, vom Quartett der Stuttgarter Bassistin Judith Goldbach. Sie ist eine vielversprechende Autorin. Sie hat einen neuen Roman. Der wurde sofort nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Das alles zusammen heißt natürlich toller Erfolg. Doch dann kam Corona. Buchpremiere und Lesereise mussten abgesagt werden und viele Buchhandlungen waren für eine Weile geschlossen. Die Autorin, der das alles passiert ist, ist jetzt mit mir verbunden. Es ist Verena Güntner, geboren und aufgewachsen in Ulm. Und ihr neuer Roman, von dem ich gerade sprach, heißt Power. Guten Tag, Frau Güntner.
Guten Tag, hallo.
Ja, Power ist Ihr zweiter Roman und der wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das war ja schon mal ein ziemlicher Erfolg. Sie konnten mit den anderen Nominierten zusammen zunächst auch noch auf eine kleine gemeinsame Lesereise gehen. Das ging vor der Buchmesse gerade noch, aber das war eben vor der Buchmesse, oder?
Ja, genau. Also da gab es 4 angesetzte nominierten Lesungen, von denen ich 3 noch mitmachen konnte. Und das muss ich sagen, im Nachhinein war natürlich jetzt auch sehr schön, weil es tatsächlich die einzigen Lesungen waren, die ich zu meinem neuen Roman hatte.
Ja, die ursprünglich geplante Lesereise für Ihren Roman alleine, also unabhängig von der Nominierung, die wurde dann ja abgesagt, oder? Das ist ja nicht nur einerseits total schade für Sie als Autorin, sondern es entgehen einem dann ja auch die ganzen Auftrittshonorare.
Ja, genau. Also das ist letztlich natürlich auch ein Wahnsinn, dass man so viele Jahre an einem Buch schreibt und dann kommt es heraus und dann fällt die Lesereise komplett aus. Bei mir war es sogar so, dass ich nicht mal eine Buchpremiere hatte. Ja, also die Lesereise hätte Ende März begonnen und ich habe ein kleines Baby und wäre dann auch mit meinem Baby zusammen durch Deutschland getourt und auch Richtung Schweiz und hatte das auch schon alles organisiert. Meine Mutter wäre zum Teil mitgekommen oder Freundinnen hätten mich vor Ort unterstützt mit der Kleinen. Also das war im Vorfeld alles schon ein ganz ordentlicher Planungsaufwand. Und das fiel dann halt plötzlich alles aus und weg. Und ja, das musste ich tatsächlich erstmal verdauen. Und ich habe aber relativ schnell auch versucht, das für mich so abzuhaken innerlich und da jeden Widerstand aufzugeben, weil ich wusste, wenn ich mich da jetzt reinbegebe oder sowas, dann wird das so bodenlos. Und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, das ist jetzt so. Und ich habe mich trotzdem über alle Sachen gefreut, die halt kamen. Und durch die Nominierung war das Buch ja trotzdem sehr präsent. Und das ist natürlich einfach toll, dass das in dieser Situation passiert ist.
Ja, und was jetzt auch kommt, ist das Radio. Sie geben uns heute hier eine kleine Lesung und erreichen damit die Leute ganz einfach zu Hause. Vorab aber müssen wir kurz erklären, wovon der Roman erzählt. Es geht um einen kleinen Hund, der heißt Power und der ist verschwunden. Er gehört einer Frau, die heißt hier die alte Hitschke. Und es geht um ein Mädchen namens Kerze, die diesen Hund suchen geht. Und wenn Kerze etwas verspricht, dann hält sie es auch. Was ist das für ein Mädchen, diese Kerze?
Na, Kerze ist in erster Linie in diesem Dorf so eine Art Instanz, würde ich sagen. Also man kommt zu ihr, wenn man nicht weiter weiß. Also diesen Ruf hat sie sich erarbeitet. Sie ist bekannt dafür, dass sie ihre Versprechen hält. Also wenn sie sich etwas vorgenommen hat oder einen sogenannten Auftrag, wie sie das immer nennt, angenommen hat, dann zieht sie den tatsächlich bis zum Ende durch. Und das war von Anfang an so eine Idee, die ich hatte. Ich wollte ein Kind erfinden quasi, das da im Zentrum steht, dass da so eine Art Rollenumkehr stattfindet, ne? Also, dass die Großen, die Alten zu ihr kommen, wenn sie Hilfe brauchen. Also, diesen Dreher fand ich interessant, dass man das einem Kind so zutraut und die sich selbst eben auch, die ist, man könnte sagen, brutal entschieden in ihren Dingen, die sie da so vorantreibt und ordnet natürlich letztlich dann auch ihrem Ziel, also jetzt in dem Fall Power zu finden, alles unter.
Ihr Auftrag lautet Power finden, den Auftrag, den sie sich auch irgendwie selber gegeben hat. Aber das ist gar nicht so einfach, denn der Hund ist eben erstmal verschwunden und nach der ersten Suchaktion muss sie zur alten Hitschke zurückkommen und ihr auch beibringen, dass jetzt der erste Suchtag noch nicht so erfolgreich war. Das hören wir jetzt in einer Lesung. Es liest Verena Gündner aus ihrem zweiten Roman Power.
Im Haus von der Hitschke sind alle Lichter an. Obwohl es noch gar nicht ganz dunkel ist, sind alle Lichter an. Hitschke, warum hast du denn alle Lichter an? Fragt Kerze, als sie die Tür öffnet. Weil ich Angst habe im Dunkeln, weil ich Angst habe, wenn Power nicht da ist und das Haus so leer. Verstehe. Hast du ihn denn gefunden? Kerze zieht die Augenbrauen hoch und beugt sich zu Hitschke hinüber. Denk mal nach, denk mal ganz scharf nach, sagt sie, dann kommst du sicher drauf. Die Hitschke überlegt und die Haut auf ihrer Stirn schiebt sich zu winzigen, schmalen Röllchen zusammen. Hinter ihr im Flur hängt ordentlich ein Mantel an der Garderobe, ein Anorak und ein Regenschirm, daneben ein großes gerahmtes Bild von Power. Er trägt sein selbstgestricktes Jäckchen und hat die Vorderpfoten auf einen kleinen rosa Plastikhocker gestellt. Wie immer sieht er aus, als würde er ein bisschen lächeln und generell sieht er auf dem Foto gar nicht aus wie ein Hund, eher wie ein Mensch. Und, denkt Kerze, das ist er ja auch irgendwie für die Hitschke, das ist der, den sie hat im Leben und was zählt es, ob er ein Außerirdischer ist oder ein Terrier. »Du hast ihn nicht gefunden«, sagt die Hitschke matt und zieht Rotz die Nase hoch. Du hast ihn nicht gefunden, denn ihr Unterkiefer zittert und weil Kerze sie streng ansieht, schließt sie kurz die Augen, damit das Zittern aufhört. Wenn du ihn gefunden hättest, dann hättest du ihn jetzt dabei. Kerze nickt langsam, sie lächelt milde. So ist es, Hitschke, so ist es. Gut, dass du noch mal nachgedacht hast. Die Hitschke faltet die Hände, wirft ihren Kopf in den Nacken und schaut in den Abendhimmel. Gott, lieber Gott, sagt sie, bitte gib mir meinen Power zurück. Kerze ruft, Gott nicht, aber ich werde ihn dir zurückgeben, merk dir das. Du kannst mich auch Gott nennen, wenn dir das hilft. Also wenn dir das hilft, werde ich der Gott sein, der dir Power zurückbringt. Sie fixiert die Hitschke. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Die Hitschke nickt stumm. Das weißt du doch, oder? Nicken. Und warum weißt du das? Weil du, beginnt die Hitschke den Satz, dann sprechen beide im Chor weiter, immer deine Versprechen hältst. Sehr richtig, sagt Kerze. Und jetzt gibst du mir noch das Foto da hinten. Die Hitschke dreht sich um. Das von Power? Kerze runzelt die Stirn. Siehst du ein anderes Foto als das von Power? Nein, schnieft die Hitschke und ihre Augen füllen sich schon wieder mit Tränen. Und selbst wenn da ein anderes Foto wäre, sagen wir eins von dir. Warum sollte ich das haben wollen? Erinnere dich, worum es hier geht, wer hier verschwunden und wer hier nicht verschwunden ist. Die Hitschke lässt schuldbewusst den Kopf hängen. Ich weiß und ziehe das auch ab, was dein Insgesamtverhalten angeht, dass du heute ganz schön durch den Wind bist. Aber mitarbeiten, gedanklich mitarbeiten, das musst du schon ein bisschen, wenn du Power wiederhaben willst. Vorsichtig nimmt die Hitschke das Bild von der Wand. Zärtlich streichelt sie über das Glas, bevor sie, den Kopf leicht abgewendet, das Bild in Kerzes Hände legt. Kerze will gehen, aber die Hitschke ruft Halt und läuft in die Küche. Der Mantel, der Anorak, der Regenschirm haben alle die gleiche Farbe, beige. Sie kommt zurück. Hand auf, sagt sie, und Kerze tut es, streckt ihr eine entgegen. Schokorosinen rieseln hinein, leicht geschmolzene Schokorosinen, denn die Hitschke hat immer warme, leicht schwitzige Hände. Kerze bedankt sich. Bis morgen. Ich komme, sobald ich Power gefunden habe. Wenn ich ihn nicht finde, komme ich am Abend und sage dir, dass ich ihn noch nicht gefunden habe. Die Hitch genickt. Danke, ruft sie ihr hinterher. An der nächsten Ecke schaut sich Kerze um. Die Hitch steht am Küchenfenster und sieht ihr nach. Kerze schaut so lange, bis sie aus der Küche verschwindet. Das Licht löscht sie nicht. In der Korngasse bleibt Kerze vor einem großen Gebüsch stehen und öffnet die Hand. Die Schokolade ist jetzt ganz geschmolzen und sie nimmt die Rosinen und klebt sie an die dünnen Zweige des Gebüschs, eine nach der anderen. Sie hebt den Blick, sucht den Abendhimmel nach Vögeln ab. Als sie in der Ferne einen Schwarm Schwalben erkennt, formt sie die Hände um ihren Mund zu einem Trichter und ruft: »Sind für euch!« Dann bückt sie sich, wischt die Schokolade ins Gras und flüstert den Regenwürmern zu, die durch tiefer liegende Erdschichten kriechen: »Und das für euch!« Zu Hause liegt Kerzes Mutter auf dem Sofa. Sie schaut die Wiederholung einer Show mit Stefan Raab und lacht. »Warum lachst du über den?« Kerze setzt sich vor dem Sofa auf den Boden. »Weil er lustig ist.« »Der ist nicht lustig, Mama.« »Doch, für mich schon.« »Du kannst nicht wissen, was lustig ist«, sagt Kerze und legt sich der Länge nach auf den Teppich vor den Fernseher. »Was ist denn lustig?« »Nichts. Das Leben ist eine sehr ernste Sache und ich hoffe, dass du das im Blick hast, Mama.« Sie schauen Stefan Raab zu Ende und sagen sich gute Nacht. In ihrem Zimmer öffnet Kerze das Fenster. Sie öffnet nachts immer das Fenster, egal ob es schneit oder regnet, kalt ist oder stürmt. Sie macht das, weil sich sonst die Geister in ihrem Zimmer versammeln. An ihrem 5. Geburtstag sind sie das erste Mal aufgetaucht und kommen seither immer wieder. Sie tun Kerze nichts, stehen nur stumm um ihr Bett herum und schauen sie an. Aber Kerze kann nicht schlafen, wenn die Geister sie anschauen. Wenn sie wach sind, sie selbst aber schlafen soll. Und weil es nichts bringt, ihnen zu sagen, jetzt guckt halt mal woanders hin, macht sie jeden Abend das Fenster auf und sie fliegen hinaus. Denn Kerze weiß, Geister mögen keinen Luftzug, weil ihnen das ihr Gespenstertuch durcheinander bringt und sie in sich zusammenfallen, sie dann aussehen wie ganz normale Bettlaken, vor denen sich nichts und niemand fürchtet. Kerze weiß nicht, was die Geister von ihr wollen. Sie haben es ihr all die Jahre nicht gesagt, obwohl sie oft gefragt hat. Seid ihr gute oder böse Geister, war eine Frage, und was wollt ihr denn von mir? Irgendwann hat sie damit aufgehört und sich an sie gewöhnt, hat sich an das Gefühl gewöhnt, nicht allein zu sein. Als die Geister hinausgeflogen sind, holt Kerze Powers Foto hervor und entfernt es aus dem Bilderrahmen. Sie hebt ihr Kopfkissen an und schiebt es darunter, weil sie hofft, dass Power ihr im Traum sagt, wo er ist. Sie legt sich ins Bett, zieht die Decke bis unter ihr Kinn und betet. Lieber kein Gott, ich schlafe jetzt und morgen wache ich wieder auf. Gute Nacht, kein Gott. Aber sie schläft noch nicht gleich ein, denn sie muss an Power denken und daran, wie es ihm gerade wohl geht.
Verena Güntner, vielen Dank für diese Lesung aus Ihrem Roman Power. Ja, Frau Güntner, was ist das? Ist das ein Märchen oder ist das ein Jugendroman oder ist das doch ein Roman für Erwachsene?
Also ich muss sagen, ich werde das öfter gefragt, ob das ein Jugendroman ist. Das wurde ich auch schon bei meinem ersten Roman Es bringen gefragt, weil da ja auch ein Jugendlicher im Zentrum steht. Ich würde tatsächlich sagen, natürlich können auch Jugendliche diesen Roman lesen. Also ich würde mal sagen, so ab 16 könnte man den an Jugendliche aushändigen. Aber ich habe einfach quasi ein Buch geschrieben, in dem ein Mädchen unter anderem im Zentrum steht. Das ist ja aber auch eine Dorfgeschichte. Es geht auch um, also was mich ja auch interessiert hat, Dynamiken. Also was passiert, wenn man sich so einen Mikrokosmos-Dorf mal anschaut? Was passiert denn eigentlich, ja, wenn die vitale Quelle eines Dorfs versiegt? Also wenn die Kinder aus dem Dorf verschwinden, was passiert denn dann mit denen, die zurückbleiben, mit den Eltern, mit den Erwachsenen? Und das setzt ja so eine Dynamik in Gang, die relativ brutal ist, ne? Und also insofern würde ich mal sagen, es ist tatsächlich einfach ein Roman für Erwachsene, den auch Jugendliche lesen können, wenn sie denn wollen. Und das Märchenhafte entwickelt sich ja im Lauf der Geschichte und hat aber auch natürlich ein bisschen damit zu tun, dass ich versucht habe, so der Geschichte der Kinder so konsequent wie möglich zu folgen. Und wenn man so will, kann man sagen, dass ja Kerze in so einem magischen Alter so ein bisschen länger verhaftet als vielleicht andere, ja, und dass sie versucht, da ihrem Gefühl oder dieser Spur, diesen Hund über den empathischen Weg zu suchen, eben sehr konsequent folgt. Und irgendwie hat sich das Märchenhafte daraus fast automatisch ergeben. Das sind die kindlichen Bilder, die da auch mit drin sind, ja, und die zu dem Roman jetzt so stark dazugehören.
In Ihrem vorherigen Roman Es bringen, da steht ja ein Junge zentral, ein 16-jähriger Junge. Was reizt Sie an dieser kindlich-jugendlichen Perspektive? Steckt darin eine besondere Radikalität?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, bei den beiden hat mich jetzt interessiert, dass ja zum Beispiel Louis, also der Protagonist aus meinem ersten Roman, der ist ja so Adoleszenz und an der Kippe zum Erwachsenen hin. Und das ist natürlich eine Zeit, in der unglaublich viel passiert, auch eine Zeit des Aufruhrs, des inneren Aufruhrs, des Äußeren für ihn dann auch. Und bei Kerze ist es, die ist ja noch eine Stufe davor, die ist 11 Jahre alt und die ist so an der Kippe hin zur Adoleszenz. Und generell ja auch in der Geschichte gibt es ja immer wieder diese Kippmomente und das natürlich als große Klammer durch das Alter oder durch diese Altersspanne, in der sich Kerze und auch Louis bewegen, hat mich einfach gereizt. Ja, da ist natürlich extrem viel los und das ist halt sehr ergiebig beim Schreiben in diesen Spannungsfeldern, sage ich mal, in denen sich die Figuren befinden. Das eine zwar noch sein, aber auch schon zum nächsten hinblickend oder so, da ist einfach sehr viel zu finden.
Zwei Romane haben Sie bislang schon geschrieben. Denken Sie jetzt schon über einen dritten Roman nach oder ist das jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, Sie leben ja mit Mann und Kindern zusammen, ist das etwas schwierig, weil auch die Konzentration ein bisschen schwierig ist?
Ja, da stellen Sie die richtige Frage. Also das ist tatsächlich gerade was, worüber ich mir so ein bisschen den Kopf zerbreche, weil ich ja eigentlich so ein bisschen dran gewöhnt bin, auch mit Kindern um mich herum zu arbeiten, zu schreiben, das so für mich zu organisieren, dass dieser Raum eben da ist. Das ist jetzt im Moment fast unmöglich. Also ich habe kleinere Auftragstexte geschrieben. Das hat mich absolut an den Rand gebracht, also mehr als sonst. Und ich versuche halt jetzt im Moment so ein bisschen zu sammeln und zu gucken. Ich hatte halt damals, als ich Power begonnen habe, habe ich parallel mit einem anderen Projekt angefangen und bin dann eine Zeit lang auch immer so zwischen beiden hin und her gesprungen, bis dann klar war, nein, es muss aber Power sein jetzt. Das gucke ich mir jetzt aktuell gerade an und schaue, ob das überhaupt noch für mich funktioniert jetzt, weil irgendwie guckt man jetzt ja auch gerade sowieso durch eine andere Brille nochmal. Also ich finde es auch ganz schwierig in diesem Zustand, wo man überhaupt nicht weiß, wie lange dauert das noch? Was macht das eigentlich mit unserer Welt? Wie wird sie danach aussehen nach der Krise? Hat mich selber auch ein bisschen in so eine schreiberische Krise gestürzt, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich dran und was brauche ich oder welchen Text kann ich jetzt überhaupt schreiben? Also das ist gerade sehr mit dieser Krise auch verbunden. Aber ich gucke einfach, also ich versuche da offen zu sein und schau mal, wo ich dann am Ende lande und ob ich überhaupt Zeit dafür finde und wann.
Aber vielleicht kann man sie im Juli schon in Ulm erleben. Für den 22. Juli ist ja eine Lesung in der Kulturbuchhandlung Jastram geplant. Was meinen Sie, geht das dann schon wieder?
Oh, schwer zu sagen. Ich hoffe es natürlich. Im Moment versuche ich einfach so ja wenig wie möglich in die Zukunft zu gucken und einfach nur zu hoffen, dass diese Termine, die ich jetzt ausgemacht habe, für den Sommer und den Herbst stattfinden. Aber selbst wenn sie dann da nicht stattfinden können, wird es einen späteren Termin in Ulm auf jeden Fall geben. In Schorndorf bin ich aber auch nochmal. Also ich werde auf jeden Fall in den Süden kommen.
Darauf freuen wir uns und bedanken uns ganz herzlich für dieses Gespräch. Verena Güntner.
Vielen Dank.
Power heißt ihr neuer, ihr zweiter Roman und der sei hiermit sehr zur Lektüre empfohlen. Erschienen ist er im Dumont Verlag. Und hier auf SWR 2 heißt es dieses Wochenende Zusammenhalten für die Kultur. Mehr Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage, auf Facebook und auf Twitter. We'll be right back. Hölderlin 2020. So heißt das üppige Programm zu Friedrich Hölderlins 250. Geburtstag in diesem Jahr. Viele Leute haben daran mitgearbeitet. Theatermacher und Kuratoren, Autoren, Musiker und Schauspieler und auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kulturämtern der Region. Seit 2017 laufen die Vorbereitungen, doch dann kam Corona und viele Veranstaltungen wurden verschoben oder ganz abgesagt, manches aber ist auch geblieben. Mehr darüber weiß Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach, der das Hölderlin-Jahr koordiniert hat. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Schmidt.
Schönen guten Tag, Frau Borchardt.
Herr Schmidt, Sie haben viel Zeit und Mühe investiert, um dieses Hölderlin-Jahr auf die Beine zu stellen. Hat Corona Ihnen jetzt 3 Jahre Arbeit zerstört?
Nein, also das auf keinen Fall. Es gibt bittere Absagen und auch große Enttäuschungen. Also dieses wunderbare Geburtstagswochenende in Heidelberg, was Beethoven und Hölderlin, die beiden großen Jubilare, zusammengebracht hätte, das musste abgesagt werden. Die Eröffnung mit dem Bundespräsidenten in Marbach, die Eröffnung des Hölderlin-Hauses in Laufen. Aber was ganz erstaunlich ist, dass die kulturelle Energie, die in Hölderlin investiert wurde, die an den Orten von den Veranstaltern, von vielen Künstlern, Publizisten, Ehrenamtlichen, die ist haltbar. Und die Tendenz, das Hölderlin-Jahr zu verlängern, das ist ja das Beste, was dieser eigenartigen Institution Gedenkjahr passieren kann. Die Tendenz, das Hölderlin-Jahr zu verlängern, die ist ganz klar sichtbar.
Das heißt, aus Hölderlin 2020 wird auch Hölderlin 2021?
Ja, hoffentlich auch 22, 23 und noch mehr. Aber was die jetzt geplanten Veranstaltungen angeht, Sie haben ja vom Programm gesprochen, da sind mittlerweile 700 Veranstaltungen zusammengekommen. Vieles davon wird ein Findebuch sein für die Veranstalter an den Hölderlin-Orten von Nürtingen über Tübingen bis hin nach Frankfurt und Bad Homburg und Jena. Vieles davon wird stattfinden in den nächsten Jahren. Also ich hoffe mehr als 21.
Sie sagten gerade Findebuch, das heißt das dicke Hölderlin-Programmbuch für 2020, das braucht man jetzt nicht direkt wegzuwerfen.
Auf keinen Fall. Also schon deshalb, weil es ja nicht nur ein Veranstaltungskalender ist. Wir haben dort über 20 ganz kleine, wunderschöne Texte von Hans Zischler bis Arnold Stadler, Anna-Katharina Hahn bis Ilmar Rakusa, die für dieses Programmbuch Mein Hölderlin aufgeschrieben haben. Wir haben die Hölderlin-Orte stellen sich vor, die Publikationen werden vorgestellt. Also dieses Buch sollte auf keinen Fall weggeworfen werden. Und wir werden auch sehen, dass wir begleiten ja die Neuterminierung weiter, dass wir ein etwas Adäquates nochmal produzieren.
Wo bekommt man das Buch denn augenblicklich noch, wenn man es nicht schon hat?
Über den Shop des Deutschen Literaturarchivs am einfachsten.
Ja. Sie sagten gerade schon, vieles ist geblieben und nur verschoben worden. Ich glaube, ein echtes Highlight ist die Inszenierung vom Theater Lindenhof Melchingen. Das ist so eine literarische Tafelrunde, die jetzt eben gerade nicht geht, aber später im Jahr oder im kommenden Jahr. Was sind denn noch so andere Highlights, auf die man sich freuen kann?
Natürlich die Ausstellung. Also unsere große Ausstellung in Marbach, die ist auf jeden Fall bis August nächsten Jahres verlängert, wird demnächst eröffnet. Die Ausstellung in der Württembergischen Landesbibliothek, wo ja das Hölderlin-Archiv beheimatet ist und die sicher auch sensationell werden wird, wird im Herbst eröffnet, wahrscheinlich dann auch im neuen Bau der Württembergischen Landesbibliothek. Im Kurpfälzischen Museum wird es noch eine Hölderlin-Ausstellung geben und natürlich das Hölderlin-Haus in Laufen, also im Geburtsort. Was fertig ist und was auch auf seine Gäste wartet. Es gibt aber natürlich auch ganz andere und wandernde Formate. Die Fotoausstellung der renommierten Fotografin Barbara Klemm wird weitergezeigt werden. Die ist ja auch für Jena geplant und für Frankfurt, für Laufen. Sie wird in Tübingen noch gezeigt. In Tübingen ist eine Oper in Produktion. Das Malbronner Hölderlin-Programm mit Arnold Stadler und anderen wird nachgeholt. Die Jahrestagung der Hölderlin-Gesellschaft wird trotzdem stattfinden. Und vor allem und ganz wichtig, der Literatursommer Baden-Württemberg, der Hölderlin und den anderen Jubilar Hegel in den Mittelpunkt gestellt hat, wird bis nächstes Jahr verlängert. Das ist eine wunderbare Nachricht.
Da ist ja wirklich noch viel zu erwarten. Was ich ja auch sehr schön finde, ist, dass es auf Ihrer Homepage hölderlin2020.de einen Bereich gibt, der heißt Hölderlin-Orte. Und dort stellen Sie seine wichtigsten Wohnorte vor und Sie bieten auch eine Karte an. Wenn man den Neckartal-Radweg abradelt, dann kommt man im Grunde fast überall vorbei, wo Hölderlin gelebt hat.
Ja, man kann den auch jetzt umbenennen in Hölderlin-Radweg, weil der Neckar ist ohnehin Hölderlins Fluss. Er ist in Laufen am Neckar geboren, in Nürtingen am Neckar aufgewachsen, hat in Tübingen am Neckar zunächst studiert und dann die zweite Hälfte seines Lebens zurückgezogen, in dem Turm verbracht, der direkt am Neckar steht. und hat mit seiner Neckarode eins der schönsten Gedichte der deutschen Literaturgeschichte geschrieben. Und wenn man jetzt den Neckar, ob man ihn flussauf oder flussabwärts fährt, von Tübingen bis nach Heidelberg fährt, die Heidelberg-Ode ist genauso schön wie die Neckarode, wo Heidelberg der Vaterlandstätte ländlich schönste genannt wird. Also man ist mit Hölderlin und bei Hölderlin, wenn man den Neckarradweg fährt.
Also es gibt auch unter den aktuellen Bedingungen einiges zu Hölderlin zu sehen und zu entdecken. Momentan vor allem im Internet oder eben an der frischen Luft, bald auch wieder in Museen und später im Jahr oder nächstes Jahr dann auch wieder Lesungen, Konzerte und Theateraufführungen. Verwiesen sei unbedingt noch einmal auf die Homepage vom Hölderlin-Jahr mit allen aktuellen Informationen www.hölderlin2020.de. Und wer das alles koordiniert hat, ist Thomas Schmidt vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Herr Schmidt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Kein leichtes Frühjahr für neue Bücher, denn wie sollen die Autoren ihre Bücher vorstellen? Alle Lesereisen für März, April, Mai und Juni wurden abgesagt. Außerdem sind oder waren viele Buchhandlungen mehrere Wochen lang zu. Deshalb hat manch ein Verlag seine Neuerscheinungen einfach um ein paar Wochen oder sogar Monate nach hinten verschoben. Auch der Stuttgarter Klett-Cotta Verlag. Getroffen hat es auch den Autor Kai Wieland aus Backnang, der mir jetzt zugeschaltet ist. Sein neuer Roman »Zeit der Wildschweine« hätte jetzt im Mai erscheinen sollen, wurde aber auf Juli verschoben. Guten Tag, Herr Wieland.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, Ihr neuer Roman »Zeit der Wildschweine« ist ja schon längst fertig, aber erscheinen darf er nun erst im Juli. Ist das jetzt nicht total schade für Sie oder hat das auch Vorteile?
Es ist natürlich schon richtig, dass man sich als Autor, wenn man irgendwie 2-3 Jahre auf ein Buch hingearbeitet hat, dass man sich darauf freut, dass es endlich erscheint. Und eine Verschiebung des Erscheintermins ist dann im ersten Moment schon erstmal ein kleiner Dämpfer. Aber die Situation ist ja so, wie sie nun mal ist. Und die Entscheidung wurde natürlich in meinem Interesse beziehungsweise im Interesse des Buches getroffen. Tatsache ist halt, dass man jetzt im Moment keine Lesungen machen kann, voraussichtlich auch im Juni nicht. Und die Kollegen, die jetzt im März oder April erschienen sind, die haben natürlich ein ungeheures Problem mit der Sichtbarkeit, weil die Buchhandlungen zu waren, weil keine Veranstaltungen möglich waren. Und jetzt ist natürlich schon die Chance für mich größer, dass es im Juli vielleicht wieder etwas mehr Normalität gibt, vielleicht Lesungen dann auch möglich sind, Juli, August. Insofern habe ich eigentlich Glück gehabt, dass die Verschiebung bei mir noch möglich war.
Ja, Sie hatten auch eine Lesereise vor, also wäre der Roman schon im Mai erschienen. Darauf freut man sich als Autor, ja. Und man verdient außerdem auch noch ein bisschen Geld dazu. Was ist aus dieser Lesereise geworden? Ein paar Termine wurden abgesagt, aber?
Ja, genau. Es ist so, dass die Termine für Juni und für Mai abgesagt wurden. Auch möglicherweise mit der Option, dass man sie vielleicht später nachholt. Und zumindest die Juli und die späteren Termine, die stehen für den Moment jetzt erstmal noch. Da wird man dann eben je nach Situation entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch Lesungen mit dem neuen Roman machen kann.
Ich sah auf der Homepage des Verlags, dass die Juli-Lesungen bislang noch nicht abgesagt worden sind. Die sind für Stuttgart, für Möhringen, für Filderstadt, Nordstetten und Vaihingen-Enz geplant. Ja, jetzt ist das Buch fertig. Es wird noch unter Verschluss gehalten. Wir machen heute im Lesenswert-Magazin auf SWR 2 deswegen sowas wie eine kleine Preview. Im Zentrum der Geschichte steht Leon. Er ist Reiseschriftsteller. Er kommt ganz eindeutig aus dem Ländle, aber es treibt ihn immer wieder hinaus in die Welt. Stellen Sie uns diesen Leon doch einmal vor.
Genau, Leon ist Reiseschriftsteller. Das heißt, er lebt sozusagen zwischen zwei Polen. Er pendelt immer zwischen seinen Aufenthalten im Ausland, wo er Recherchen macht, und seiner Heimat in der schwäbischen Provinz. Und er ist ein junger Mann, der sehr stark sein Selbstbild an Filmen oder an der Literatur ausrichtet, der da genaue Vorstellungen davon hat, wie sich Identität eigentlich bilden sollte. Und das gibt ihm einerseits Orientierung, aber andererseits nicht wirklich einen Halt, weil das dazu führt, dass seine Idealbilder immer wieder an der Realität brechen und er sich immer wieder neu ausrichten muss sozusagen. Und ja, diese Suche nach Identität und die Frage, ob diese Suche überhaupt möglich ist oder sinnvoll ist und ob es sowas wie Hilfe durch die mediale Prägung, durch Filme oder Romane gibt, das ist so die Grundfrage, die Leon umtreibt.
Anfangs erleben wir ihn in einem Kickbox-Studio, wo er trainiert. Und im zweiten Kapitel fährt er dann seinen Vater besuchen. Der wohnt in einem kleinen Ort auf dem Land und sein Verhältnis zum Vater ist, ja, wie ist es?
Es ist vor allem dadurch geprägt, dass die Mutter Suizid begangen hat. Und das ist was, was eben Spuren in dieser Familie hinterlassen hat, was aber andererseits nicht wirklich zu einer Zerrüttung oder einer Entfernung geführt hat. Es ist einfach etwas distanziertes, aber nicht feindliches Verhältnis, sondern so ein bisschen ein Nebeneinander herleben und sich nicht irgendwie das Leben schwer machen.
Und wie er den Vater besucht, das hören wir jetzt. Anlass ist, dass sich Leon eine alte Videokassette anschauen möchte. Und wo findet man heute noch alte VHS-Rekorder? Wenn überhaupt, dann natürlich bei den Eltern. Es liest Kai Wieland aus Zeit der Wildschweine.
Mein Vater hatte zwei Frauen überlebt, von denen eine, und zwar die zweite, meine Mutter gewesen war. Die Vorstellung, dass er dieses Kunststück ein drittes Mal wiederholen könnte, behagte mir nicht. Aber davon abgesehen war es mir egal, wie er sein Rentnerdasein gestaltete, solange er darauf achtete, am Leben zu bleiben. Im Gegenzug erwartete er von mir nichts weiter, als dass ich keinen Scheiß baute, womit er meinte, dass ich mir kein Heroin spritzen oder von einer Brücke springen sollte. Alles jenseits dieser stillschweigenden Übereinkunft, dass wir auf uns selbst aufpassen würden, damit der andere es nicht zu tun brauchte, war Sperrgebiet und wir kamen gut miteinander aus. Wenn ich zu Besuch vorbeischaute, freute er sich. Ließ ich mich ein paar Wochen nicht blicken, war es auch egal. Mein Elternhaus stand am Rand eines 500-Seelendorfes, nur einen sonntagnachmittäglichen Spaziergang vom Hochwald entfernt. Als Kind brauchte ich bloß den Feldweg zu folgen, entlang der Maisfelder und Schafweiden zu einer Holzbank im Schatten der ersten Baumreihen, um den Wald zu riechen und zu schmecken, seine säuerlichen Buchenblätter, seine zitronigen Fichtenspitzen, den schweren Duft von Erdreich und nassem Laub. Zu hören war er häufig schon von zu Hause, vor allem im Sommer schwoll abends sein dunkles Summen hypnotisch an, das rhythmische Klopfen eines Schnabels auf Holz lockte mich, das Rauschen des Meeres aus Baumkronen, selbst die menschengemachten Geräusche, das Aufheulen einer Yamaha auf der Bundesstraße, die zwischen zwei Haarnadelkurven eine lange gerade Schneise durch den Wald schlug und der wohlüberlegte Schuss des Jägers, alles war eine einzige Versuchung und womöglich Einbildung, denn als Erwachsener konnte ich nichts davon mehr wahrnehmen. Der Wald erschien mir still, zahm und durchschnitten von Schotterwegen, hörbar lediglich die knirschenden Schritte der Nordic Walker und das gelegentliche Bellen eines Retrievers. Blickte ich als Kind in die Ferne, nach Osten, Westen, Süden, ganz egal, schien der Wald die gesamte Region in eine dunkle, harzig duftende Umarmung zu schließen. Als Erwachsener war meine Vorstellung von Ferne eine andere geworden und umarmen ließ ich mich nur noch zum Geburtstag und bei Beerdigungen. Der akkurat getrimmte Rasen meines Vaters grenzte auf drei Seiten an wilde Felder, von diesen nur getrennt durch eiserne Disziplin und einen jährlich frisch gestrichenen und imprägnierten Buchenzaun. Löwenzahn, Wiesenkerbel, ich wusste nicht, wie das ganze Unkraut hieß. Wichtig war bloß, dass es auf der anderen Seite des Zaunes wuchs. Der Tag, an dem sich das änderte, würde der Tag sein, an dem ich anfangen musste, mir Sorgen um meinen Vater zu machen. Er gärtnerte nicht euphorisch, sondern ernst und kühl taktierend, besaß allgemein kein leidenschaftliches oder gar temperamentvolles Naturell. Aber er freute sich über seine Tomaten und Zucchini dann, wenn sich die Blüten zeigten, nicht erst, wenn es etwas zu ernten gab. Und er liebte Holz. 40% von Baden-Württemberg sind Waldgebiet, brüllte er über die Gewehrsalven in meinem Headset hinweg und drehte mir aus dieser Information einen Strick, weil ich zu wenig Zeit im Freien verbrachte und damit meinte er zu viel vor dem Computer. Ich kündigte meine Besuche nicht an, denn mein Vater war abends grundsätzlich zu Hause. Was ihn dazu zwang, das Haus zu verlassen? Supermarkteinkäufe, Baumarkteinkäufe, Gartenmarkteinkäufe, das erledigte er vormittags um den Nachmittag und Abend guten Gewissens in seinem Garten verbringen zu können. Wenn ich abends an der Haustür klingelte und er nicht öffnete, war er entweder dort oder tot. An diesem Tag im April öffnete er. Die Luft im Haus war schwer. Ich konnte nicht genau sagen, wovon. Nichts drängte sich auf, aber sie war so schwer, man lief gegen eine Wand. Das Holz war hier dunkler als jenes im Garten, als das des Zaunes oder der in einem Halbkreis verlaufenden Bank, die er eigenhändig um einen Birkenstamm gezimmert hatte. Im Haus dominierte Kirsche oder Walnuss, irgendetwas, das im lebendigen Zustand essbare Früchte warf. Ich vergaß es ständig. Die Möbel strahlten wie frisch poliert. Es war mir ein Rätsel, wie er das fertigbrachte. Ich konnte mich nicht erinnern, dass er jemals etwas zum Haushalt beigetragen hatte, als meine Mutter noch lebte. Und doch schienen unter seiner Hand sämtliche Räume wie von einer Lasur überzogen und konserviert. Ein wenig beschämte mich das. Die Wohnungen, in denen ich zur Miete gelebt hatte, waren allesamt auf mysteriöse Weise verwahrlost. Meistens bemerkte ich es erst, wenn es zu spät war, ich beim Öffnen einer Schublade den Griff samt morschem Dübel herausriss oder ein Zwiebeltrieb aus dem Netz wuchs und den zweiten Regalboden erreichte. Anders als mein Vater blieb ich nie lange am selben Ort. Die schweren Holzmöbel im Wohnzimmer oder in der Stube, wie er es nannte, hatte er nach dem Tod meiner Mutter, die es zu seinem Missfallen zeitlebens nach Licht und Farben gedürstet hatte, mit zwei nicht weniger schweren dunkelroten Polstersesseln und einem Wildledersofa gleicher Farbe kombiniert. Ich ließ mich in den Sessel neben dem Klavier sinken, weil mein Vater gerne in jenem am Fenster saß, um während der Momente gemeinsamen Schweigens hinaus auf die Straße schauen zu können, anstatt peinlich berührt die immer gleichen Bilder an der Wand anzublinzeln. Wie ich feststellte, hatte er sie mittlerweile abgehängt und durch Hirschgeweih-Imitate ersetzt. Er stellte zwei Gläser und eine Karaffe mit verdünntem Orangensaft auf den Holztisch, schlug die Beine übereinander und sah mich erwartungsvoll an. War er alt geworden? Schwer zu sagen in diesem Umfeld. Er trug seine Lesebrille mit größerer Selbstverständlichkeit, soll heißen mit einem Brillenband, während er zu Lebzeiten meiner Mutter noch verbissen, letztlich aber erfolglos mit Kontaktlinsen experimentiert hatte. Seine Füße steckten in Filzpantoffeln. Auf der Fensterbank bemerkte ich ein Kirschkernkissen. Seit 4 Jahren war er Witwer. In dieser Zeit hatte er oft sehr alt gewirkt, vor allem anfangs, als er im Haus tagtäglich auf irgendwelche letzten, vermeintlich letzten, Liebenswürdigkeiten meiner Mutter gestoßen war. Selbstgemachte Marmeladen in der Speisekammer, in Einmachgläsern mit den entsprechenden Namen auf den Etiketts, frühzeitig besorgte Weihnachtsgeschenke im Waschkeller, seine verstoßene Briefmarkensammlung, sauber geordnet und abgelegt auf dem Dachboden. Er wandelte durch das Haus wie ein Fremder mit staunenden, nassen Augen, und ich verließ das Haus, mich dort mindestens ebenso fremd fühlend. Es war eine marternde Zeit gewesen und atmen weit mühsamer als heute, gut 4 Jahre später. Schwere Luft hin, Holzpolitur her.
Dankeschön, Kai Wieland. Eine erste Kostprobe aus Ihrem Roman Zeit der Wildschweine, der im Juli im Verlag Klett-Cotta erscheint. Ja, ein Besuch beim Vater zu Haus. Doch wird Leon noch auf Reisen gehen? Geben Sie uns doch einen kleinen Ausblick, natürlich ohne zu viel zu verraten, wie die Geschichte weitergeht.
Also Leon bekommt einen neuen Auftrag, und zwar soll er Lost Places im Norden Frankreichs erkunden. Und bei dem bereits erwähnten Kickbox-Training hat er einen jungen Mann kennengelernt, der auf ihn großen Eindruck gemacht hat, weil er ihn an eine Filmfigur erinnert, nämlich an Tyler Durden aus dem Film Fight Club. Und dieser junge Mann ist, wie es der Zufall so will, Fotograf. Und deshalb nimmt er diesen Mann kurzerhand mit auf seine Reise nach Nordfrankreich. Und die beiden geraten da gewissermaßen in ein Duell über die Frage, wer letztlich die besseren Mittel hat, um die Geschichten dieser verlorenen Orte einzufangen. Der, der die Bilder macht, oder derjenige, der die Worte liefert.
Leon reist viel, aber er kommt auch immer wieder nach Hause, nach Baden-Württemberg zurück. Heimat spielt ja eine große Rolle in Ihren bisherigen beiden Büchern, oder? Auch in Ihrem ersten Roman Amerika erzählen Sie ja von einem kleinen schwäbischen Ort namens Rillingsbach, in dem die Stammgäste der Dorfkneipe ins Reden kommen. Und ja, die wissen ziemlich viel voneinander, auch nicht nur Angenehmes. Ja, Heimat, Heimatorte, das ist ein Thema für Sie, oder?
Es ist sehr sichtbar natürlich in beiden Romanen, das stimmt, im ersten wahrscheinlich sogar noch mehr. Es ist aber gar nicht so sehr was, das mich jetzt thematisch wahnsinnig geleitet hätte beim Schreiben, sondern es ist eher so, dass ich einfach gerne über Dinge schreibe, die ich wirklich kenne, bei denen ich mich sozusagen zu Hause fühle und bei denen ich glaube, irgendwie Stimmungen einfangen zu können und Strukturen zu erkennen. Und das ist für mich eben als jemand, der abgesehen von einem kurzen Studienaufenthalt, immer im Schwäbischen gelebt hat. Für mich ist das halt einfach das Schwäbische und am liebsten auch die abgelegenen Orte.
Ja, Sie wurden 1989 in Backnang geboren. Sie haben eine Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht in Heilbronn und Sie haben Buchwissenschaften studiert in München. Aber dann ging es eben wieder nach Backnang nach Hause zurück. Und da arbeiten Sie augenblicklich im Homeoffice für ein Verlagsbüro und eben auch als Schriftsteller. Ich würde mal vermuten, dass Sie als Autor dieses konzentrierte Arbeiten zu Hause und auch allein eigentlich ganz gut gewöhnt sind, oder?
Das ist absolut richtig. Die Situation an sich zu Hause zu sein, auch viele Stunden zu Hause zu verbringen und vor mich hinzuarbeiten, ist für mich nicht neu. Aber natürlich kann man nicht wirklich aussperren, was außerhalb passiert. Das verändert die Situation und das Gefühl natürlich schon.
Können Sie sich schon auf was Neues, einen neuen Text, einen neuen Roman konzentrieren? Sammeln Sie bereits Ideen?
Nein, es ist so, dass ich momentan wirklich ganz froh bin, dieses Buch jetzt abgeschlossen zu haben. Und ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, direkt was Neues anzufangen. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern es ist tatsächlich jetzt einfach ein bisschen eine Müdigkeitserscheinung, eine mentale vom Schreiben, die ich jetzt erstmal sozusagen auskurieren muss.
Das heißt, Sie arbeiten, wenn Sie jetzt zu Hause arbeiten, vor allen Dingen für dieses Verlagsbüro. Das ist Ihr täglicher Job.
Genau, so ist es. Und was ich momentan stattdessen in meiner Freizeit viel tue, ist eben tatsächlich natürlich lesen. Oder wenn das Wetter schön ist, die Zeit draußen nutzen.
Das ist gut zu hören. Vielen Dank, Kai Wieland, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Ich wünsche Ihnen für Ihren zweiten Roman sehr, sehr viel Erfolg. Er heißt Zeit der Wildschweine und er erscheint im Juli im Klett-Cotta Verlag. Wenn es soweit ist, werden wir den Roman hier auf SWR 2 auch noch rezensieren. Bis dahin heißt es Zusammenhalten für die Kultur. So lautet dieses Wochenende das Motto auf SWR 2. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Stichwort auch auf unserer Homepage, auf Facebook und auf Twitter. Die Grenzen sind immer noch mehr oder weniger dicht. Umso wichtiger, auch mal darüber hinaus zu schauen. Deshalb empfehle ich jetzt ganz schnell ein ganz langsames Buch, einen modernen Klassiker aus Südafrika. Der siebte Sinn ist der Schlaf, heißt der Roman von Wilma Stockenström, der 1981 auf Afrikaans erschien. Darin zieht sich eine Frau in einen hohlen Baobab-Baum zurück, fast eine Quarantänesituation. Viele Jahre lang war sie Sklavin in einer südafrikanischen Küstenstadt. Verirrt im unwirtlichen Buschland, im sogenannten Veld, hat sie das Glück, den rettenden Baobab entdeckt zu haben. Hier richtet sie sich ein und erzählt ihre Geschichte. Sie erinnert sich an ihre vier Besitzer und an ihre Kinder, die ihr alle entwendet und irgendwo anders weiterverkauft wurden. Es ist die schwebend poetische Selbsterkundung einer lebenslang versklavten Frau. Sehr feinfühlig erzählt von Wilma Stockenström. Der siebte Sinn ist der Schlaf, heißt ihr Roman. Die deutsche Übersetzung liegt nun bei Wagenbach vor. Eine etwas längere Rezension zu diesem Roman finden Sie auf swr2.de. Thank you.
Das Coronavirus wütet in ganz Europa. Doch eines der am schlimmsten betroffenen Länder ist und bleibt Italien. Dort traten Ende Februar die ersten Corona-Fälle auf. Inzwischen sind fast 30.000 Menschen an der Krankheit gestorben. Wie reagieren italienische Autorinnen und Autoren auf die Krise? Darüber möchte ich jetzt mit Maike Albart sprechen. Sie ist Kritikerin und sie befasst sich schwerpunktmäßig mit Italien, mit der Literatur und dem Literaturbetrieb. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Frau Albart.
Guten Tag.
Frau Albart, ganz kurz vorab, Sie haben den Ausbruch der Krise in Italien ja miterlebt, oder? Wo waren Sie da im Februar und mussten Sie dann schnell nach Hause zurück?
Ich war tatsächlich am 20. und 21. Februar in Italien und blieb auch noch einige Tage in Turin im Piemont. Das war nicht die Hochburg der ersten Ausbrüche, aber es ist nicht weit weg. Und da gab es dann ja schon diese sogenannte Zona Rossa in der Lombardei. Und ich spürte sehr stark an diesem ersten Wochenende den Stimmungsumschwung. Am Samstag waren noch alle Lokale geöffnet, alle waren unterwegs. Es war herrliches Frühlingswetter. Und dann wurde ja am Sonntag der Karneval in Venedig abgesagt. In Mailand bekam man dann im Halbstundenrhythmus SMS mit Absagen. Und ich bin dann nicht nach Mailand gefahren, aber in die Nähe von Mailand, nach Gallarate, zu der Schriftstellerin Helena Janicek. Und man hatte schon das Gefühl, das sind jetzt so die letzten pestfreien Tage, die wir erleben. Und es war spürbar, dass etwas in der Luft lag. Und ich hatte auch den Eindruck, es kann jetzt sehr schnell passieren, dass das Land dicht gemacht wird. Und dann war es aber fast gespenstisch, hierher zurückzukommen nach Deutschland, weil hier ja erst einmal 3 Wochen lang gar nichts passiert.
Helena Janicek ist eine der italienischen Autorinnen und Autoren, die sich auch schon zu Corona geäußert haben. Es gibt auch einige Texte von italienischen Autorinnen und Autoren in deutschen Zeitungen. Was sind das für Texte, die da bislang erschienen sind und worauf haben die Autoren ihren Fokus gerichtet?
Das sind sehr eindrucksvolle Texte, Essays, Reportagen. Es gab auch einen Brief aus der Zukunft gewissermaßen von Francesca Melandri, die ja auch bei uns mit Alle außer mir sehr erfolgreich war. Sangue Giusto hieß der Roman auf Italienisch. Und diese Schriftstellerin, die in Rom lebt, hat beschrieben, wie ihre Lage ist. Dieser Text hat fast so etwas Litaneihaftes. Sie arbeitet mit vielen Wiederholungen und macht deutlich die Dramatik dieses Abgeschlossenseins, der Quarantäne, dass sich alle Beziehungen verändern, dass man die eigenen erwachsenen Kinder, die weit weg sind, ganz anders zurücksehnt, dass alle Dinge auf den Prüfstand gestellt sind, eben auch die Demokratie und auch das Verhältnis zwischen den Generationen. Helena Janicek hat einen wunderbaren Text geschrieben über die Lage in der Lombardei, die Untergegangenen und die Geretteten. Er stand in der Süddeutschen Zeitung und sie hat vor allem aufmerksam gemacht auf die Dramatik, die das Ganze für Europa hat.
Dann gibt es außerdem noch den Comiczeichner Zero Calcare, der, ich habe mir das auf YouTube angeguckt, seine Clips werden augenblicklich viel angeschaut, der setzt seinen Corona-Alltag gerade in kurze Zeichentrickfilme um. Auch wenn man jetzt nicht so gut Italienisch versteht oder vielleicht sogar gar nicht, dann hört man da trotzdem einen wirklich atemlosen Erzähler. Also es klingt fast wie so ein rasend schneller Stream of Consciousness für mich. Was sind das für Geschichten, die er erzählt?
Das sind sehr bittere, aber auch witzige Alltagsepisoden. Ich finde die kleinen Filme ganz wunderbar und muss jedes Mal schallend lachen. Sie sind großartig gezeichnet. Es sind sehr, sehr schöne, witzige, schräge, im Grunde genommen Karikaturen italienischer Politiker, aber auch seiner Freunde und von ihm selbst. Er hat so eine Art alter Ego, das er dort einführt. Und es geht darum, wie man im Supermarkt Schlange steht, wie die Schlange immer länger wird und sich vermischt mit anderen Schlangen vor anderen Läden, wie manche dann jemanden mieten, der für sie ansteht für 20 Euro. Also er nimmt eigentlich alles aufs Korn und schafft dadurch eine sehr gute Distanz. Und gleichzeitig ist es ein ästhetischer Genuss, einfach wegen der Bilder.
Videoclips und ja, Zeitungsartikel, das sind kurze Sachen, das ist so das eine. Aber es erscheinen jetzt auch schon die ersten Corona-Bücher, wenn auch bislang eher schmale Bücher. Da ist zum Beispiel das Bändchen In Zeiten
der Ansteckung von dem Bestsellerautor Paolo Giordano. Wir kennen ihn bislang vor allen Dingen als Autor des Buches Die Einsamkeit der Primzahlen. Sein Buch In Zeiten der Ansteckung nun ist kein Roman, keine Erzählung, sondern eher so eine Art Erfahrungsbericht, eine Art persönliches Protokoll, mit dem er Ende Februar begonnen hat.
Ja, das beginnt tatsächlich ein Wochenende nach diesem Ausbruch. Auch er lebt in Rom, ist aber Turiner und er schreibt als Naturwissenschaftler. Also er hat eine ganz besondere Sachlichkeit und ist da auf eine gute Weise unterkühlt in der Betrachtung und gleichzeitig identifiziert er eigentlich sehr früh diese Maßnahmen, die die Regierung trifft, auch als notwendig. Also er ist ein großer Befürworter und damit steht er ja übrigens auch in einer literarischen Tradition. Wenn Sie zurückdenken an Defoe, der ja als Journalist in seinem Journal of the Plague Year über die Pest im 17. Jahrhundert geschrieben hat. Und das tut Giordano auch in Anknüpfung zum Beispiel an Manzoni im Grunde genommen auch. Und da, finde ich, hat er einen sehr guten Ton getroffen. Mir hat dieses Buch sogar sehr viel besser gefallen als sein letzter Roman. Er ist da auf eine gute Weise achtsam und geht auch auf eine sehr kluge Weise mit seinem Publikum um.
Sachlich und unterkühlt, sagen Sie, das finde ich klingt gut. Es gibt ja auf der anderen Seite auch sehr heftige Vorwürfe aus Italien gegenüber der EU und insbesondere gegenüber Deutschland. Also die EU und Deutschland hätten nicht genug geholfen, hätten Italien im Stich gelassen. Teilen diese Sicht auch viele italienische Autorinnen und Autoren?
Sie sind zumindest sehr empfindsam, was gerade die Sprache angeht. Darauf macht Helena Janicek auch aufmerksam. Und ich muss sagen, ich finde, dass die Schriftsteller und Schriftstellerinnen recht haben, denn es besteht schon ein, ja, nach meinem Eindruck großes Unverständnis auf unserer Seite. Wir haben vergessen, wie dramatisch die Finanzkrise war in Italien, dass 2008 und in der Folge dann ein Viertel der Wirtschaftskraft verloren ging und dass die Verhältnisse auch gerade im künstlerischen Bereich sehr, sehr dramatisch sind. Und die Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind ja diejenigen, die uns vermitteln können, wie die Atmosphäre ist und die uns vielleicht auch darauf aufmerksam machen können, dass es darum geht, symbolisch zu handeln. Dass gesagt wird, wir sind ein Kontinent, das ist so eine Art Marshallplan gibt, den könnte es ja auch auf kultureller Ebene geben. Warum denkt man jetzt und jammert um die Buchmesse, denkt man darüber nach, dass die vielleicht nicht stattfindet? Auch da könnte man doch versuchen, etwas zu inszenieren, das gerade diese südeuropäischen Länder stärker in den Blick nimmt. Also da glaube ich, gäbe es sehr viele Möglichkeiten. Man müsste sich nur Gedanken machen und das können Literaturhäuser oder große Festivals ja eigentlich sehr gut leisten. Und da müsste man vielleicht versuchen, auch andere Wege zu gehen, als die, die wir gewöhnt sind.
Im Moment liegt das literarische Leben ja brach. Also Sie sagten gerade Buchmesse, zum Beispiel die Kinderbuchmesse in Bologna ist abgesagt worden. Andere Buchmessen ebenfalls, Buchhandlungen sind zu, Lesungen sind abgesagt. Das ist in Deutschland nicht anders als in Italien. Wie sieht es gerade mit dem literarischen Leben in Italien aus?
Als erstes haben dort die Buchhandlungen aufgemacht und das wurde breit kommentiert, zum Beispiel in der wunderbaren Literatursendung im Radio Fahrenheit, heißt die, die jeden Tag 3 Stunden läuft. Das wurde richtig zelebriert und es gibt Pläne, dass man zum Beispiel die Turiner Buchmesse, die jetzt ja im Mai stattgefunden hätte, im September veranstaltet. Es gibt sehr viele virtuelle Initiativen, die natürlich überhaupt kein Ersatz sind. Also man kann nur hoffen, dass trotzdem gelesen wird und das scheint der Fall zu sein. Das war jedenfalls das, was man aus den Buchhandlungen in den letzten 14 Tagen hören konnte.
Maike Albart, ganz herzlichen Dank für diese Beschreibungen und Einschätzungen der Lage der Autorinnen und Autoren in Italien und auch des Literaturbetriebs. Vielen Dank.
Gerne.
Wir nannten außerdem das Büchlein In Zeiten der Ansteckung, wie die Corona-Pandemie unser Leben verändert, von Paolo Giordano, erschienen bei Rowohlt. Außerdem einige Artikel und YouTube-Clips, die man leicht im Internet finden kann. Die Sendung geht zu Ende. Heute haben wir mit Verena Güntner und mit Kai Wieland über ihre neuen Bücher gesprochen. Über den Roman Power, erschienen bei Dumont, und über den Roman Zeit der Wildschweine, der im Juli bei Klett-Cotta erscheint. Außerdem gab es Gespräche zu Hölderlin 2020 und zur Situation der Autoren im Corona-gebeutelten Italien. Sowie eine Kurzkritik zu Wilma Stockenströms Roman Der siebte Sinn ist der Schlaf, erschienen bei Wagenbach.
Die Musik dazu kam vom Album Akrobat vom Stuttgarter Judith Goldbach Quartett. Alle Gespräche finden Sie wie immer auch noch einmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie hier die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Erinnerung eines Mädchens nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernaux. Um die Technik kümmerte sich heute Rudyard Hasel. Am Mikrofon war Katharina Borchert.